Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Willkommen zu einem neuen Podcast von Neues Stiften und ich darf ganz herzlich Andreas Schiemens begrüßen, mit dem ich heute diesen Podcast mache, meinen Co-Host, und wir haben einen sehr ungewöhnlichen Gast heute, aber nichtsdestoweniger jemanden, auf den wir uns schon sehr gefreut haben. Ich darf nämlich begrüßen Lilith von Amarongen, Klimaaktivistin und Extremsportlerin, heute zu Gast bei Neues Stiften. Hallo Lilith.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute mit euch hier sein kann.
Sehr gerne.
Du Jörg, ich weiß ja, dass du gerne wanderst und wir unterhalten uns ja immer wieder über deine Wandertouren in den Bergen, aber auch, ich glaube, Portugal und Spanien war bei dir mal auf der Agenda. Sag mal, was bist du so am Stück mal gewandert?
Ja, das ist so gemein, weil ich weiß schon, worauf das abzielt. Das zielt ab auf meine schmähliche Etappe beim Jakobsweg auf der portugiesischen Seite, Lilith, ne? Das muss ich jetzt kurz erklären. Und da waren tatsächlich am Tag immer so 18, 20 Kilometer angesetzt und einen Tag waren es 35 Kilometer laut Plan und es waren dann Bruttokilometer 39. Und ich muss gestehen, dass ich bei Kilometer 34 mich meine Füße dann verlassen habe. Beantwortet das deine Frage?
Ja, und die Frage in Summe, du bist ja mehrere Tage gelaufen, wie viel Kilometer habt ihr geschafft?
Haben wir, glaube ich, von den Kilometern an die spanische Grenze, also Richtung Santiago de Compostela, von den vorgegebenen 119, glaube ich, 108 geschafft.
Oder so. Also 108, aber das, 108 Kilometer ist ja schon mal eine Leistung.
Naja, also ne, jeden Tag, aber also jetzt nicht in einem Rutsch, sondern immer von nächtlichen Pausen.
Aber jetzt reden wir ja auch jemand, der etwas mehr als 108 Kilometer vor sich hat, nämlich 1130 und nicht durchs schöne Portugal und durch die Weinberge, sondern Lilith will zum Südpol.
Genau.
Lilith, sag mal, wie kommt man denn als junger, vernünftiger Mensch auf so eine seltsame Idee?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das kam auch nicht von irgendwo. Ich habe erst was Politisches studiert und habe dann eine Ausbildung gemacht zum Nordic Nature Guide in Finnland. Und für mich gab es erst eine Situation, wo ich so eine persönliche Klimakrise hatte. Und das Thema hat mich schon immer bewegt. Ich glaube, das hat auch bewegt ganz viele Menschen in meiner Generation und auch in anderen Generationen, und wusste dann so für ein paar Monate nicht, was kann ich denn tun? Und ich wollte gern das Gefühl haben, wenn meine Kinder mich fragen, hey Lilith, du wusstest ganz genau, was auf uns zukommt, was hast du getan? Und habe dann sehr, sehr lange überlegt und habe angefangen, irgendwie Studien zu lesen und mich mehr da einzuarbeiten. Und dann kam der Punkt, an dem ich dachte, vielleicht muss ich eigentlich was tun, worin ich gut bin, und das für diesen Zweck einsetzen. Und weil ich gerade in dieser Ausbildung war, in der wir auch ganz viel zur Expeditionsleitung gemacht haben, wir haben 100 Zeltnächte im Jahr draußen gehabt, dachte ich, vielleicht muss ich eine Expedition machen, die Aufmerksamkeit auf dieses Thema richtet, hoffentlich zum guten gesellschaftlichen Dialog beiträgt. Und dabei sammle ich Schneeproben für das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung.
Also das ist natürlich eine super Kombination, die du da hast, weil sonst hätte ich jetzt gesagt, okay, allein dadurch, dass jemand zum Südpol marschiert, so viele Kilometer, und das ist jetzt kein Neid, ne? Ich würde es nicht mal zum Basislager schaffen, aber da passiert ja noch nichts. Das bedeutet, du brauchst ja definitiv auch mediale Aufmerksamkeit, ne? Wie gehst du das an?
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil es natürlich darum geht, diese Aufmerksamkeit, die man bekommen kann, durch so eine extreme Expedition auch zu nutzen. Und da habe ich mir Hilfe geholt, es gibt ein kleines Team und wir probieren, das sozusagen in die Medienlandschaft rauszutragen, einmal so über die klassischen Medien und einmal über Social Media, und Menschen anzusprechen, auch zu berühren und vielleicht auch nicht nur die klassischen Zielgruppen, die vielleicht schon sensibilisiert sind für das Thema, sondern vielleicht die, die sagen, hey, eigentlich ist mir das Thema zu anstrengend geworden, eigentlich setze ich mich damit gar nicht so auseinander, aber vielleicht kann ich mich für Extremsport begeistern oder für ein Abenteuer, und die auch mit ins Boot zu holen und dann zu sagen, nicht nur zu probieren, wir kommunizieren Klimawandel, sondern wie kommunizieren wir Klimawandel, sodass Menschen ins Handeln kommen. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Aspekt.
Nun würden natürlich jetzt vielleicht ein paar von denen, die uns zuhören, sagen, da musst du ja gar nicht bis zum Südpol laufen. Das haben andere sich ja auch schon überlegt. Du kennst die ganzen Organisationen, Fridays for Future oder Last Generation. Du müsstest dich eigentlich nur auf der Straße festkleben, dann hättest du deine Aufmerksamkeit. Ist das ein Weg, wo du bewusst gesagt hast, nein, das möchte ich nicht machen, beziehungsweise wo du dann, wie du ja eben schon erzählt hast, gesagt hast, ich möchte das machen, was ich am besten kann? Oder wie siehst du das?
Na, ich glaube, wir brauchen Aufmerksamkeit in ganz vielen Bereichen. Und ich glaube, dass unterschiedliche Menschen auf unterschiedliche Wege der Kommunikation anspringen. Und das war der Weg, wo ich gesagt habe, den möchte ich gehen. Und ich glaube, dass ich da viel erreichen kann. Ich glaube auch, dass gewisse Wege des Protests auch sehr polarisieren können. Das ist meine Expedition nicht. Und ich glaube, dass ich da einfach Menschen mehr mitnehmen kann. Und das ist wirklich das Ziel.
Nun werden sich wahrscheinlich ein paar fragen, was hat das Ganze jetzt mit Fundraising zu tun? Ne? Wir sind ja schwerpunktmäßig in Philanthropie und Fundraising unterwegs, aber da gibt es tatsächlich auch einen Aspekt, denn du hast im Vorfeld oder beziehungsweise tust es immer noch, du sammelst via Crowdfunding Geld für diese Aktion. Magst du das mal ganz kurz erklären, wie das läuft und ob das auch funktioniert?
Genau, es gibt also für einen Teil der Summe sammle ich via Crowdfunding Geld. Das ist auf GoFundMe und die Idee ist, also einmal ist das eine super Plattform, weil ich oft gefragt worden bin, kann ich denn mithelfen? Und ich glaube, dass das Menschen auch einfach involviert, dass man das Gefühl hat, man ist Teil auch davon und dass Menschen einfach dazu bewegt, auch dieser Expedition zu folgen und sich Gedanken zu machen. Das funktioniert ganz gut, es ist aber gerade noch mehr in meiner kleinen Blase und ich probiere das gerade so ein bisschen rauszutragen. Ich habe viele Freundinnen und Freunde, die noch studieren, die tragen mit symbolischen Beträgen bei und das ist auch unglaublich wichtig, einfach zu sehen, es gibt Menschen, die das unterstützenswert finden. Und ich glaube, das sagt auch ganz viel aus, wenn man sieht, das haben viele Menschen unterstützt.
Ja, wenn man auf die letzten Einträge guckt, dann sieht man 990 Euro von 25.000 sind, glaube ich, erreicht. Das ist nicht ganz so viel, aber natürlich auch nicht ganz so wenig. Und ich sehe auch gerade, Rosa von Amerongen hat hier gespendet. Also das heißt, deine Familie ist, glaube ich, auch aktiv am Start, oder?
Genau, das waren zwei Familienmitglieder haben bis jetzt gespendet. Und da muss man einfach sagen, dass sie natürlich auch persönlich, vielleicht nicht finanziell, aber teilweise auch hin und wieder, aber eigentlich von meiner Familie natürlich auch ganz viel Unterstützung auf anderen Wegen erfahre. Also einfach mit denen über Dinge sprechen zu können und so. Also es ist auch ein Projekt, das kann man nicht ganz alleine durchziehen. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die im Hintergrund mit kleinen oder großen Taten unterstützen.
Wie viel Geld brauchst du denn insgesamt für diese wahnsinnig spannende Tour?
Das Budget ist jetzt angesetzt bei 150.000 Euro. Da ist einfach ein ganz großer Betrag mit drin, an dem ich nicht rütteln kann. Das sind Logistikkosten in der Antarktis. Die sind sehr hoch. Das erwartet man, glaube ich, immer nicht so. Dann ist da natürlich auch ein Puffer mit drin.
Aber erklär uns ganz kurz die Logistikkosten für die Antarktis, weil in der Tat ist hier, wenn man sich das Crowdfunding anguckt, dann steht hier, was weiß ich, ein Kilometer nah an Südpol kostet, glaube ich, was ist das hier, 13 Euro oder irgendwie so. Ne? Wieso gibt es da so hohe Logistikkosten? Ich würde jetzt sagen, du brauchst eine gute Ausrüstung, fliegst darüber und dann gehst du einfach los. Was genau sind daran die Logistikkosten?
Das ist übrigens der Grund, warum du 109 Kilometer gelaufen bist und Lilith läuft 1130.
Na, die Logistikkosten sind, die werden von Antarctica Logistics and Expeditions gesetzt. Die sind bei 85.000, aber die Preise für die nächste Saison, wo ich gehen werde, sind auch noch nicht raus. Die steigen meistens mit der Inflation doch drastisch. Und dann, was da drin ist, ist eigentlich der Transport in der Antarktis. Das kann man sich nicht so vorstellen, dass man da einfach mal so hinfliegt. Das sind ja keine Linienflüge, wie sie kennen. Alles, was vor Ort ist, muss auch, also das Equipment muss ja auch transportiert werden. Dann inkludiert das auch Search and Rescue, also nur im Fall, man kriegt gar keine Genehmigung, in die Antarktis zu gehen, wenn man nicht Search and Rescue organisiert. Und das sind die einzigen, die momentan das irgendwie anstellen können.
Das bedeutet, Search and Rescue ist, angenommen, du gehst verloren oder du musst irgendwie einen Notruf absetzen, dass dann jemand kommt und dich auch holt und dafür eben auch in Bereitschaft ist, solange wie du da unterwegs bist, ne?
Ja, okay. Also es gibt ein Basecamp, die sind auch für Forschende zuständig und so, die sind jetzt nicht nur da unten wegen mir, aber die sind sozusagen 24 Stunden am Tag erreichbar per Satellitentelefon. Da ist zum Beispiel auch eine Ärztin unten, die ich anrufen könnte und sagen kann, die kennt sich dann viel vielleicht mit Kälteverletzungen aus. ich habe das und das Problem, was benutze ich denn jetzt hier aus meinem Erste-Hilfe-Set? Und die aber auch im Notfall probieren würden, mich da rauszuholen. Und das finde ich auch einfach sehr sinnvoll und auch meiner Familie gegenüber und natürlich auch für mich.
Ja, und das hört sich ehrlich gesagt auch, also das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Und es ist nett, Andreas, dass du das immer mit mir vergleichst, aber das ist natürlich überhaupt gar kein Vergleich. Das ist natürlich überhaupt gar kein Spaziergang, sondern in Wahrheit kann das oder ist das lebensgefährlich, was du da machst. Hast du da eigentlich, also du hast Respekt, glaube ich, mindestens davor, aber hast du auch Angst?
Ich habe keine Angst, nicht so, wie man sich das vorstellt. Ich habe natürlich einen sehr gesunden Respekt. Und ich denke, es wird bestimmt auch mal Momente der Angst geben. Und ich glaube, dann geht es darum, wie geht man denn damit für sich selber damit um. Es ist eine große Herausforderung. Ich möchte auch die Gefahren nicht kleinspielen. Gleichzeitig ist, und das finden viele oft schwer zu verstehen, eine Antarktis-Expedition auf diesem Level erstmal was, wo man sagen würde, es gibt mittleres Risiko, dem man sich einer langen Zeit aussetzt. Es ist aber nicht so wie im Extrembergsteigen, wo man sagt, jetzt gehen wir hier durchs Lawinenfeld durch und wir wissen nicht, ob die Lawine geht, wir dürfen aber einfach nur 2 Minuten da drin bleiben. Ich habe viel mehr Risiken, für die ich planen kann. Und das ist, das gibt mir ein gutes Bauchgefühl und ich bereite mich natürlich auch sehr lange darauf vor und ich gehe alle Eventualitäten durch. Und das Risiko bleibt trotzdem.
Aber das ist das Stichwort. Du hast erzählt, du hast eine Ausbildung. Wie war das nochmal? Nordic Nature Guide quasi. Aber das wird ja nicht das Einzige sein. Wie bereitest du dich darauf vor?
Ich bereite mich in ganz unterschiedlichen Weisen darauf vor. Einmal gibt es natürlich eine sportliche Vorbereitung. Das mache ich zusammen mit dem Institut für Bewegungsforschung an der Uni Hamburg. Und dort, also momentan mache ich ganz viel Grundlagen, Ausdauer und Krafttraining. Und auch, also ich laufe viel, ich ziehe aber auch Autoreifen hinter mir her durch die Stadt, weil ich diesen Schlitten simulieren möchte im Schnee. Das werden 85 bis 90 Kilogramm sein, die ich da hinter mir herziehe am Anfang auf jeden Fall. Und natürlich ein fitter Körper hilft auch mit der mentalen Vorbereitung. Also wenn ich nicht körperlich komplett K.O. bin, dann bin ich auch viel besser, gute Entscheidungen zu treffen. Und dann mache ich Trainingsexpedition.
Okay, was heißt das?
Das heißt, dass ich jetzt zum Beispiel einmal alleine über das größte Bergplateau Europas gegangen bin oder Nordeuropas, jetzt gerade im März in Norwegen, um sozusagen einmal die Distanzen zu testen, aber auch das lange Alleine-Sein zu testen in der Kälte und aber auch mit Mentoren rauszugehen. Also zum Beispiel mit Eric Phillips, ist einer der erfahrensten Menschen, wenn es um Polarexpeditionen geht. Mit dem war ich auf Spitzbergen im letzten Jahr und habe dort auf einer der Touren, die er anbietet, hospitiert und durfte da auch nochmal ganz viel mitnehmen und mich auch mit diesen Ansprechpartnern austauschen zu können. Oder Arvid Fuchs.
Aber ich meine, das klingt ja alles super durchdacht und sehr safe. Und du sagst, du hast ein Telefon dabei, mit der du mit der Ärztin telefonieren kannst. Ich würde mir ja die Frage stellen, wo lädt man denn sein Handy am Südpol auf? Also das alleine ist für mich schon eine unvorstellbare Gedanke, wie das funktionieren soll.
Also das ist natürlich eine Herausforderung. Mein Handy wird ja eh keinen Empfang haben, weil da steht das Satellitentelefon. Und ich werde Solarpaneelen dabei haben. Und die kann ich oben auf den Schlitten rauf tun und bei gutem Wetter dann hoffentlich alles laden. Und ich habe von allem, also von allem, was sozusagen überlebenswichtig ist, habe ich auch 2 dabei. Also ich habe 2 Satellitentelefone, ich habe 2 Campingkocher, weil wenn einer nicht mehr funktioniert, ich muss immer für Trinkwasser Schnee schmelzen. Das heißt, es ist dann sozusagen eine kritische Situation, wenn ich keinen Schnee mehr schmelzen kann.
Aber du bist jetzt, also ich bin ja so ein bisschen, also mir ist ja schon kalt bei -5 Grad in Hamburg. Am Südpol sind ja bekanntlicherweise ganz andere Temperaturen. Und ja nicht nur, da ist es ja nicht nur deutlich kälter, es gibt ja keine ordentliche Infrastruktur, es gibt keine Straßen, es gibt keine Wege, es gibt keine Beschilderung. Magst du uns und den Zuhörenden mal so ungefähr beschreiben, was erwartet dich da eigentlich an Witterungsbedingungen, an Klimaverhältnissen, an wilden Pinguinen oder was es immer da so gibt am Südpol?
Es ist erstmal eine Einöde, es ist eine Eiswüste, das heißt, es gibt, also auf dem antarktischen Plateau gibt es fast gar kein Leben. Also gibt es kein Leben vom Ding her. Das heißt, ich werde an Tieren eigentlich nichts sehen. An der Küste gibt es Pinguine und zum Beispiel Albatrosse. Ich werde nicht nah an Pinguinkolonien rankommen, einfach weil man die auch in Ruhe lassen möchte. Und werde dann sozusagen für die erste Woche über die Gletscher vom Meeresspiegel, also von dem Niveau, also Meereshöhe, auf knapp 2000, bisschen höher, 2000 Meter hochgehen. Und dann bin ich auf dieser Höhe für noch ein bisschen mehr als einen Monat unterwegs, immer gegen den Wind. Es gibt so Fallwinde über der Zentralantarktis, die dann immer zur Küste gehen. Und dann ist es zwischen so minus 15 und minus 45 Grad. Und um sich das ja nur mal vorzustellen, die wärmste Temperatur, die wir jemals am Südpol gemessen haben, lag bei minus 12 Grad. Das war die höchste Temperatur, die es jemals gab.
Dann läufst du da dieses Plateau hoch, dann läufst du da monatelang immer geradeaus. Woher weißt du denn, dass du auf dem richtigen Weg bist? Denn du läufst ja nicht ins Nichts, sondern du hast ja ein konkretes Ziel.
Für mich ich mache das mit einem GPS-Gerät und dann während des Tages mit einem Kompass, sozusagen ich überprüfe meine Position abends und habe dann eine Kompassrichtung und laufe dann im Kompass hinterher, sodass ich nicht, also gerade wenn es vielleicht ein Whiteout gibt, also man gar nichts sieht, es sind nur Wolken da und nur Schneegestöber, dass ich dann immer in die richtige Richtung laufe. Und früher hat man das natürlich mit dem Sextanten gemacht, also wie in der Seefahrt. Und das ist aber natürlich, ich würde jetzt nicht am Südpol vorbeilaufen wollen, das ist ja ein Riesenkontinent. Da bin ich schon sehr dankbar, dass es mittlerweile auch GPS gibt.
Also Gegenwind, minus 45 Grad, 90 Kilo Gepäck auf deinem Schlitten. Es geht am Anfang steil bergauf. Wenn ich das so höre, hätte ich jetzt ja relativ wenig Lust, das zu machen. Und trotzdem, ich meine, du trainierst ja gerade an vielen Stellen. Und gibt es denn niemand in deiner Familie, der gesagt hat, hey Lilith, überleg dir das. Ich bezahle dir 4 Wochen Mallorca und du hast es schön warm und gemütlich?
Also wenn das Angebot käme, nein.
Nee, das okay, müssen wir beim Crowdfunding einstellen dann, ne?
Es ist schon ein sehr wichtiges Thema für mich, gerade mit dem Klimawandel. Ich finde, das hat für mich eine Symbolkraft zu sagen, wir gehen bis ans Ende der Welt, damit jetzt was passiert im Klimaschutz. Aber natürlich hat sich meine Mutter zum Beispiel Sorgen gemacht. Wir haben auch viel darüber gesprochen. Die hat erst gesagt, ach, das ist so eine verrückte Idee, mal schauen. Und dann, als der erste Zeitungsartikel rauskam, da habe ich einen Anruf bekommen, da war ich sogar gerade auf Tour oben in Schweden und hatte aber noch Empfang. Und sie meinte, boah Lilith, ich habe heute Nacht echt nicht so viel geschlafen und mir ist gerade bewusst geworden, du machst das wirklich. Und dann gibt es eine Ebene, wo man sagt, man kann sehr rational Ängste ausräumen. Ich glaube, meine Mutter hat da vorne einen Dokumentarfilm gesehen über Scott. Und die Zeiten haben sich natürlich geändert. Und dann ist es verständlich, dass es einfach auch reale Risiken gibt. Und die möchte ich gar nicht kleinreden.
Jetzt lass mal weg zu den Risiken, sondern zu den Chancen. Du hast gesagt, du nimmst unterwegs Schneeproben, ja. die ausgewertet werden. Nun bin ich ja, wahrscheinlich Jörg, du auch nicht, wir sind ja keine Experten, was wissenschaftliche Auswertung von Schneeproben betrifft. Was für einen tieferen Sinn hat das und was wird da ausgewertet? Und mit welchen Ergebnissen rechnest du?
Der tiefere Sinn dahinter ist, dass wir nach Partikeln im Schnee schauen, die für die Schneebildung in den Wolken verantwortlich sind. Und daraus kann man einmal nachvollziehen, wie war denn der Schneefall in der Vergangenheit hier und wie wird er potenziell sein. Und das kann man einspeisen, zum Beispiel in Wetter- und Klimamodelle. Und was unglaublich wichtig ist, dass in der Antarktis nur ganz, ganz wenige Forschungsstationen sind so im Verhältnis zu anderen Kontinenten. Und die sind meistens an der Küste oder die eine genau in der Zentralantarktis am Südpol. Und hier bekommen wir einmal sozusagen Daten aus so einem Querschnitt der Antarktis, was eigentlich nur ganz selten vorkommt. Und dann kann man das einspeisen in Modelle und hoffentlich da ein kleines bisschen helfen, dass die besser werden. Und das macht die Heike Wex am Leibniz-Institut in Leipzig.
Aber das heißt, die Station direkt am Südpol, da triffst du dann das erste Mal wieder auf Menschen oder ist das einfach nur ein Container mit irgendwelchen Konserven für Notfall?
Nee, das ist eine ganz schön große Station, das stellt man sich vielleicht gar nicht so vor, aber es sind echt sehr viele Forschende, gerade in der Sommersaison und dann natürlich über den Winter nur ganz wenige, aber da werde ich dann einige Menschen treffen.
Okay, nun muss ich nochmal eben für unsere Zuhörenden die Frage stellen, deren Antwort ich natürlich kenne und sie ist auch ein bisschen uncharmant, aber du bist wie alt, Lilith?
23.
23, genau, so war mir doch. Ich sage jetzt mal, Ist das nicht eine Mammutaufgabe? Da wird mir deine Mutter sicherlich zustimmen für eine 23-Jährige. Oder müsste man nicht sagen, weiß ich nicht, lass noch mal 10 Jahre ins Land gehen? Also wo sagst du, was ist der Vorteil deiner Jugend an dieser Stelle?
Es gibt natürlich zwei Aspekte. Es gibt einmal den Aspekt, dass ich in dem Alter wahrscheinlich am fittesten bin. Das ist einfach mal so, wenn ich mich gut darauf vorbereite. Und dann ist es der Aspekt, dass es unsere Generation ist, die auf die Straßen gegangen ist für besseren Klimaschutz, die jetzt bis an den Südpol geht, symbolisch oder für mich halt wirklich, die einfach ihre Stimme erhebt. Und ich glaube, dass das eine Kraft haben kann. Und das ist mir wichtig. Und der Klimawandel wartet auch nicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen. In 10 Jahren, da wollen wir in Deutschland schon mehr als 65% Emissionen reduziert haben.
Das wäre jetzt meine zweite Frage, und zwar diesmal an Andreas als Philanthropie-Experte. Wenn man diese Summe hört, diese 150.000 Euro, die ja auch noch gesammelt werden müssen in Teilen, ne, Lilith, wenn ich dich richtig verstanden habe, die muss ja aufgebracht werden. Die hast du ja nicht irgendwie so, dass du sagst, okay, die refinanziere ich jetzt durch Crowdfunding, also beziehungsweise die müssen kommen. Andreas, wie siehst du das aus Philanthropensicht? Ist das was, wo man sagt, ja, das unterstützen wir, also das wäre durchaus ein Fundraising-Thema, oder ist es so, dass Leute mit viel Geld und potenzielle Unterstützer sagen, ja, aber wo ist denn der Impact, wenn die zum Südpol geht? Lass doch lieber diese 150.000 in ein Projekt zum Thema Klimaschutz investieren. Wie siehst du das?
Na, ich glaube, um die Frage mal der Reihe nach zu beantworten, ich glaube, dass philanthropisch engagierte Menschen sich für das Thema Klima sehr stark einsetzen wollen. Ich glaube, dass das Thema Klimaschutz, Klimawandel, was wir tun können, für viele, viele Philanthropinnen und Philanthropen ein Thema ist. Und zwar nicht nur für die Jüngeren, die Next Gen, sondern auch für die Now Gen oder für die Gründer Gen, um das so zu bezeichnen. Ich glaube, dass auch sich da die Frage stellt, was können wir eigentlich tun, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen, spielt auch eine wichtige Rolle. Also nicht nur zu sagen, ich will jetzt große Beträge in die Forschung geben, sondern ich will das Thema auch noch mal präsenter machen, ist sicherlich auch ein entscheidender Punkt. Ich glaube, was bei Lilith die Herausforderung ist, es gab es sowas ja noch gar nicht. Also wir haben ja gar keinen Vergleich. Wir haben noch keine 23-Jährige, die aus Deutschland sich überlegt, ich gehe raus und gehe diese 1130 Kilometer zum Südpol. Lilith hat, jetzt wollte ich schon Greta sagen, sorry. Also ich wollte gerade vorhin sagen, du bist die Greta des Südpols. Nein, du bist natürlich Lilith und das ist damit gar nicht vergleichbar. Ich glaube, das hat mit Greta und Friday for Future gar nichts zu tun, sondern das ist tatsächlich in deiner Generation ein Thema, wo du sagst, wir haben nicht mehr viel Zeit und ich will aufmerksam machen. Und das finde ich auch großartig, weil es ja häufig auch in der etablierten Szene so der Ruf gilt, die jungen Leute haben ja keinen Schneid, die wollen sich nicht einsetzen, sie zeigen kein Engagement, gehen ja auf die Straße, Friday for Future, damit sie nicht in die Schule müssen. Also das Narrativ ist ja, ne, die jungen Leute schwänzen die Schule und das ist cooler und dann lieber auch fürs Klima. Und ich glaube, nein, da ist Lilith, da bist du natürlich ein wunderbares, großartiges Beispiel. Und das war dann ja die zentrale Frage von dir, Jörg, ob das im Fundraising funktioniert. Ich glaube ja, aber wir müssen es jetzt einfach beweisen. Und auch jetzt den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts kann ich nur empfehlen, unterstützt diese einzigartige Form, dass wir machen aufmerksam auf den Klimawandel. Und wir lernen da alle auch nur drüber. Und der letzte Punkt, Jörg, ist, glaube ich, und da bist du jetzt wieder als Kommunikator gefragt, ich glaube, dass solche Formen von Aktionen in Zukunft viel stärker eine Rolle spielen werden als in Vergangenheit. Und ich glaube, dass wir viel stärker auch mit solchen engagierten Personen oder Gruppen im Fundraising rechnen müssen, die sagen, ich will jetzt nicht mein ganzes Leben dem Klima opfern, ich will es aber dafür riskieren und das für einen bestimmten Zeitraum. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz anderer Ansatz, den die NGOs auch in ihrer Kommunikation verändern müssen.
Genau, dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube auch, und ich glaube auch, dass das richtig ist, Lilith, was du gesagt hast. Du hast gesagt, es geht nicht nur um die normalen Medien, es geht auch um Social Media natürlich. Wobei da natürlich gewährleistet sein muss, dass quasi fast rund um die Uhr berichtet wird. Gibt ja ganz spannende YouTube-Formate, Four vs. Wild oder so, die wirst du bestimmt alle kennen. Die gibt es auch aus dem Eis. Das bedeutet also, du wirst wahrscheinlich auch nicht nur mit Wandern und Überleben zu tun haben und dich da zum Südpol kämpfen, sondern auch mit Posts? Oder wie machst du das mit deinem Team? Begleitet dich das oder wie habt ihr das quasi logistisch organisiert?
Genau, das ist jetzt auf jeden Fall gerade die Idee, dass auf jeden Fall was aus der Antarktis rauskommt. Das geht mittlerweile auch logistisch. Wahrscheinlich werden das nicht direkt Posts von mir aus dem Eis sein, aber ich kann zum Beispiel Sprachnachrichten übermitteln und dann kann man die zum Beispiel über ein Bild drüberlegen und das dann auf Social Media teilen, sodass es Updates gibt. Aber natürlich ist der Hauptfokus dann da draußen erstmal das in Anführungsstrichen Überleben und durch den Tag kommen, auch die Distanzen schaffen. Aber es bringt natürlich nichts. Ich habe mein Ziel verfehlt, wenn wir die Kommunikation nicht gut gestalten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich. Und deswegen glaube ich auch, dass das die Phase ist, wenn ich draußen bin, wo Leute dann auch Interesse haben, das mitzuverfolgen. Also es wird auf jeden Fall auf die eine oder andere Weise stattfinden. Da sind wir auch gerade noch in der Planung, um das auf eine wirklich gute Art und Weise hinzubekommen.
Super, dann drücken wir die Daumen. Andreas hat schon gesagt, auf GoFundMe kann man dich unterstützen. Ich glaube allerdings, Andreas, dass sie noch ein paar Großspender braucht. Vielleicht unterhaltet ihr euch nach diesem Podcast noch ein bisschen weiter. Und ich habe natürlich, muss jetzt natürlich noch mal eine Frage stellen, als alter Minimalkilometerläufer. Was machst du denn, Lilith, jetzt nur mal unter uns? Alle anderen können auch gerne weghören, das ist mir völlig egal. Was machst du denn gegen Blasen an den Füßen? Wie sieht da dein Vorbereitung aus?
jetzt muss man sagen, ich habe normalerweise nicht so viele Probleme mit Blasen, die Schuhe gut einlaufen.
Ja. Aber ich habe, wenn ich rechne, komme ich bei 1130 Kilometern, du hast es glaube ich auch gesagt, auf 25 Kilometer am Tag. Das ist natürlich schon eine ordentliche Strecke. Ne?
Genau, und das kann auch vorkommen. Das ist auch so eines der Risiken, wo ich sage, okay, da muss man gut aufpassen, dass ihr auch sowas nicht entzündet. Was man machen kann, weil die ja dann unter konstanter Belastung sind, dann reiben die Blasenpflaster oft ab, weil die ja sich so viel bewegen und man auch schwitzt, dass man sozusagen wie so ein Stück dünne Isomatte ausschneidet mit einer Aussparung in der Mitte, die man dann über die Blase rüberklebt, sodass die Blase überhaupt gar keinen Kontakt mehr hat mit dem Schuh. Und das dann festtaped, aber mehrmals so um den ganzen Knöchel rum, sodass das nicht verrutschen kann. Und das funktioniert sehr gut.
Also Jörg hat auch gesagt, also das ist offensichtlich ein geheimer Tipp, aber also bei der Kälte, du kannst dich doch da abends im Zelt nicht ausziehen, das ist doch viel zu kalt. Oder ist das kurzfristig kein Thema bei diesen Temperaturen?
Ja klar, also man muss natürlich auf die Gegebenheiten achten. Ich muss aber natürlich auch auf Toilette gehen irgendwann mal untertags. Das heißt, ich kann schon echt auch bei 25 minus 30 Grad schon mal irgendwie kurz eine Hand aus dem Handschuh holen oder irgendwie kurz auf Toilette gehen oder mir meine Blasen angucken. Dann muss man natürlich bei minus 45 Grad macht man das vielleicht auch nicht, aber es wird auch nicht konstant so kalt sein. Und dann abends im Zelt, ich koche im Zelt, dementsprechend wärmt sich das Zelt auf jeden Fall ein bisschen auf. Und da eine kurze Zeit Haut zu exponieren, ist kein Problem. Aber man muss natürlich immer aufpassen.
Klar, man muss ja auch mal in den 4, 5, 6 Wochen auf Toilette gehen.
Das ist als Frau auch noch mal anders. Ich glaube, das ist so mit Gründe, warum Frauen vielleicht nicht immer auf so Expeditionen gehen.
Also auf jeden Fall ein sehr, sehr toughes Unterfangen, liebe Lilith. War schön, dass du bei uns warst. Wir kommen zum Ende. Wir haben, glaube ich, ganz viel gelernt. Ich, ehrlich gesagt, werde mir sofort die Stiefel tapen mit der Einlage und vielleicht schaffe ich es dann auch mal nach Santiago de Compostela. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen und an alle Zuhörenden nochmal, wer spenden möchte auf GoFundMe. Lilith von Amarong hat auch eine eigene Website, wo man auch nochmal Kontakt aufnehmen kann. Und falls ein Großspender, eine Großspenderin uns zuhört, ne, Andreas, und einen Großteil dieser Summe übernehmen möchte, sind die natürlich auch herzlich dazu eingeladen.
Ja, eine einzigartige Tour, die du vor dir hast. Wir freuen uns dann wieder mit dir zu sprechen, wenn du wieder zurück bist und erzählst, wie es denn so war, Lilith. Vielen, vielen Dank für den Podcast.
Danke. Alles klar.
Vielen Dank euch.
Sehr, sehr gerne. Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.